Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Johannes Mosler. Es ist mir eine große Freude, dich in Hallstatt zu begrüßen. Du bist sehr weit angereist. Johannes Mosler beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Restaurierung von Fenstern und du hast die Ölanstriche eigentlich in Deutschland wieder eingeführt als Reimport aus Schweden. Wie bist du als junger Handwerker mit den Fenstern in Kontakt gekommen?
Naja, der Urgroßvater war Tischler und hat mir den Fensterkit in die Wiege gelegt. Als die Schulkameraden Lokomotivführer werden wollten, war für mich überhaupt gar keine Frage, dass ich Tischler werde. Es gab gar keine andere Version der Berufsbildung, die mir vorgeschwebt hat. Also war von Anfang an war das klar. Dann kam irgendwann das Silikon, aber ich dachte, naja, jetzt kommt das Silikon und dann ist der Kit sowieso passé. Und außerdem containerweise sind die alten Fenster vor den Baustellen zu sehen und der Urgroßvater würde sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen. Und ja, dann kam die Idee, mich darum zu kümmern, um die letzten, die es noch gibt.
Wann war das zeitlich? War das in den 1970ern?
Das war Ende 80er. Ich habe vorher, bin über Land gefahren und habe die alten Möbel aufgesammelt. Da sah es in manchen Dörfern und Gemeinden vor den Häusern aus wie auf dem Flohmarkt. Und da habe ich das aufgesammelt und habe das auf die Flohmärkte gefahren.
Also an das kann ich mich auch noch erinnern in meiner Kindheit, die sogenannten Sperrmüllentrümpelungsaktionen. Genau. Und ich kann mich da tatsächlich noch erinnern an Biedermeier-Möbel, die vor die Häuser gestellt
ganz
wurden.
Genau, ja. Und da haben wir das auf der Straße aufgesammelt und haben es dann nach Bonn gefahren. Da waren die Diplomaten unterwegs, da war Bonn auch Bundeshauptstadt. Oder nach Stuttgart oder nach Köln. Ja, das war so die Berührung mit dem Kulturgut, da waren es noch keine Fenster. Ja, und irgendwann fiel mir das auf, dass flächendeckend alte Fenster einfach wegsaniert wurden. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht so. Da musst du irgendwas tun. Ich habe in meinem eigenen Haus Fenster gesucht und hatte für mein eigenes Haus Fenster gesucht. Es waren einfach verglaste Fenster drin und natürlich Wärmeschutz, klar. Das war klar, aber ich weiß nicht warum, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, Isolierglasfenster, das war irgendwie, war dann Widerstand. Und dann habe ich durch einen befreundeten Schreinermeister Kontakt gekriegt nach Württemberg, in der Nähe vom Bodensee, war eine Firma, die haben Verbundfenster, Doppelfenster gebaut.
Die kenne ich auch noch, diese Verbundfenster, die ja ich als relativ unglückliche Konstruktion kennengelernt habe, so als richtige Kondensatfalle. Also in meinem Elternhaus gab es diese Verbundfenster und da gab es ja im Fensterbrett innen so eine Kondensatrinne. Die musste man natürlich entsprechend pflegen und eigentlich allmorgendlich das Kondensat aus dieser Rinne herauswischen.
Also ich muss sagen, mit Kondensat hatte ich eigentlich kein Problem und ich kenne die bei meinen Verbundfenstern. Habe ich die dann bestellt. Ich kenne das mit dem Kondensat nur bei einfach verglasten Fenstern, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen so groß ist, dass es dann an der Einfachscheibe runterläuft. Aber vom Verbundfenster kenne ich die Problematik überhaupt nicht. Also meine Verbundfenster sind bis heute seit 40 Jahren im guten Zustand ohne Kondensat.
Aber das ist der Typus, der quasi die beiden Innen- und Außenflügel sind im Regelfall
sind gekoppelt.
Ja. Und zum Reinigen kann man sie entkoppeln.
Genau.
Und da gibt's so einen ganz kleinen Drehbeschlag,
genau,
mit dem da, glaube ich, Innenflügel am Außenflügel
so
sitzt.
So ist es, ja. Aber das Putzen, also ich weiß nicht, ob ich in den letzten 40 Jahren, ob ich die vielleicht alle 5 Jahre im Scheibenzwischenraum, da kommt ja normalerweise kein Schmutz oder eigentlich nichts hin. Ja. Es war dann so, dass mein ehemaliger Berufsschullehrer, der war auch Architekt in der Altstadt, bei Limburg in Bad Camberg. Und als der mich besucht hat zu Hause, hat er die Fenster gesehen und hat, oh, das ist aber gut. Schöne Fenster. Weil die sind ja in meiner Region, Limburg, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, nicht so regional typisch. Das ist ja eher im süddeutschen Raum so. Aber jetzt war es natürlich so, der Berufsschullehrer, der Michael Traut heißt er, der hatte als Architekt in der Altstadt viel zu tun. Und da ging es natürlich um auch viele pleiverglaste Fenster. Und Leute hatten alte Fenster in Pleiverglasung und dann hieß es, na, wir brauchen Wärmeschutz. Und dann hat man natürlich anfangs diese pleiverglasten Bestandsfenster ausgebaut. Und da gab es die verrücktesten Methoden. Dann hat man pleiverglaste Sprossen, ich sag da sarkastisch zu Ihnen, Aspik, also im Scheiben, also Isolierglasfenster, wo die Bleisprossen im Scheibensicherraum sind. Kann man sich ja gar nicht anschauen, sowas. Und dann sagt der Mensch, da könnte man doch an den Außenflügen eine Bleiverglasung machen.
Beim Verbundfenster, beim
Systemverbund. Und hätte dann innen und hätte gleichzeitigen Wärmeschutz. Denn das Verbundfenster kann ja im äußeren Erscheinungsbild von vornherein die gleiche Ansichtsbreiten aufzeigen wie ein historisches Fenster.
Ja.
So. Ist zwar stärker in der Seitenansicht, wenn man den Flügel öffnet, aber in der Außenansicht kann es die gleichen Abmessungen zeigen wie das Fenster, was vorher da
war. Und die Dampfdichte der Bleiverglasung ist naturgemäß geringer als die einer großen Scheibe, sodass logischerweise der Außenflügel in dem System dampfdurchlässiger ist als der Innenflügel.
Genau. Naja, und dann, ich hatte ja nur den Vertrieb von dem Fensterbauer in Württemberg und habe ein Kunstglasermeister, ein Freund von mir ist Kunstglasermeister, in Hadamar, 2 Kilometer weiter, ist die eine von 2 Glasfachschulen und der Bundesinnungsverband des deutschen Glaserhandwerks auch angesiedelt. Und der Freund war auf dieser Glasfachschule. Der hat mir dann die Bleiverglasungen hergestellt, die ich dann in die Außenfenster eingebaut habe. Ich konnte das ja mit dem Fensterkit, wie gesagt, der Urgroßvater hat mir in die Wiege gelegt. Deswegen konnte ich die ja dann sauber einglasen. Und dann haben wir ein Haus nach dem anderen, wo das erforderlich oder wo das der Denkmalpfleger wollte, mit diesen Verbundfenstern ausgestattet, die außen eine Bleiverglasung haben.
Aber das war ein komplett neues System.
Das war ein neues Fenster.
Weil die Verbundfenster einen Stock brauchen mit einem stufenförmigen Falz.
Ja, nein.
Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja die Dimension des Außenflügels ein bisschen kleiner als die Dimension des Innenflügels. Und sowohl Außenflügel als auch Innenflügel schlagen in einen eigenen Falz.
Sie schlagen in einen eigenen Falz. So ist es. So ist es. Ja.
Und der Falz ist dann meistens dreifach getrennt.
Ja, genau. Und wir haben es ja dann in der Altstadt, wo er da zuständig war, Bad Camberg, mit Fachwerkhäusern zu tun. Also das waren Fenster im Holzgewände und nicht im Steingewände in der Regel. Und da hat man ja das Futter und hat die Außenbekleidung und die Innenbekleidung.
Ja.
Ja.
So. Ja.
Und dann gab es vielleicht eine kleine moderater Stärke eine Innendämmung, ja, dass der Kasten, der gebaut wurde, etwas tiefer war wie der ursprüngliche Kasten. Ja, und so ist die Denkmalpflege auf mich aufmerksam geworden. Und dann kam irgendwann der Denkmalpfleger, hat gesagt, Herr Mosler, reparieren Sie auch Fenster? Hat gesagt, repariert man Fenster? Ja, das kommt schon mal vor. Ich sagte, na ja, klar, warum eigentlich nicht? 1,5 Jahre später ruft der Denkmalpfleger an. Erinnern Sie sich noch an mich? Ich habe Sie mal gefragt vor einem Jahr ungefähr, ob Sie auch Fenster reparieren. Wir hätten da was. Sagt, ja. Das ist eine Mühle, Einzelkulturdenkmal. Und damals, das war um die, sagen wir mal 1980 sowas, schätzungsweise, bisschen später vielleicht, der Innungsmeister hat eine Fensterbaufirma und er hat aus Tropenholz, wir sagen ja ketzerisch auch Affenholz dazu, der hat dann Bestandsfenster ausgebaut und hat dann Isolierglasfenster aus Tropenholz eingebaut in ein Kulturdenkmal.
Also ich kenne die, waren entweder Mahagone oder Teak.
Ja, Sipo oder ja, so, ja, sowas.
Aber gerade bei den Teakfenstern, also wenn ich gefragt werde, wenn jemand Teakfenster hat, dann sage ich, bitte lassen, es ist ein extrem widerstandsfähiges Holz, solange die noch funktionieren, never change a winning team.
Würde ich heute auch sagen, nur natürlich ein Sakrileg in Kulturdenkmal, kein heimisches Fenster aus heimischem Holz einzubauen. Und die mussten wieder raus?
Also ich muss jetzt dazu sagen, auch heute fände ich es ein Sakrileg, Tropenholz zu importieren und Fenster. Genau. Nur denke ich, wenn es schon einmal
wenn's schon da ist, gar keine Frage. Gar keine Frage. Solange lassen, wie sie halten und wie sie auf und zugehen. Ohne Frage. Dann hat der Denkmalpfleger vom Landesamt gesagt, also erstens müssen die Fenster wieder raus. Und zweitens, wer mit heimischen Hölzern diese Fenster nachbaut, der erhält den Auftrag, das Küchenfenster zu restaurieren. Und das, er hatte da einen Narren dran gefressen, weil das hatte so einen kleinen Lüftungsflügel. Und das,
so als Schiebeflügel?
Nur ein Drehflügel, ein ganz kleiner Drehflügel, ja. Sehr wirkungsvoll, auf jeden Fall, ganz klar. Aber ich glaube, das war ihm nicht so wichtig, das war einfach.
Also waren da Kreuzsprossen und in einem
Viertel? Genau. Und es waren zwei Flügel mit jeweils einer Sechserteilung und oben ein Glasfeld war in einem Lüftungsflügel. Das ist eine absolut wirkungsvolle
Lüftungsmöglichkeit. Ich nehme an, ein sehr, sehr zarter
sehr filigran. Wunderbar. Also das wirklich, also, aber wie gesagt, das war, glaube ich, gar nicht sein Beweggrund, dass die Bauphysik jetzt, dass man das weiter schön lüften kann, sondern er fand das einfach, ich meine, das muss man schon sagen, man muss in diesem Landkreis mal rumfahren, ich glaube, so ein Fenster gibt's nicht nochmal. Ja, so. Und okay, ich wusste dann, wo ich meine Nadelholzfenster herbekomme, ja, wunschgemäß, um sie gegen die Affenholzfenster auszutauschen und habe dann das Küchenfenster mitgenommen und da ich ja auch zu den Scharlatanen gehöre, die früher die Möbel haben ablaugen lassen, war mir ganz klar, das Fenster kommt auch in das Laugenbad. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und habe das dann das war so eine Dienstleistung bei Wiesbaden, da hat mir dann diese Teile abgegeben, die im Laugenbad. Ich habe das dann abgegeben und habe das dann eine Woche später wieder abgeholt, so wie
vielleicht
ich das.
Ergänzend für unsere Hörerinnen und Hörer. Auch ich komme genau aus dieser Generation, das Ablaugen von Möbeln. Und das war im Regelfall Eznatron.
Ja, ganz
genau. Man hat Eznatron-Lauge relativ stark konzentriert. Da gab's riesige Wannen und da wurden dann die Teile eingelegt.
Genau. So war das. Und ich habe das Fenster abgeholt, eine Woche später. Ich habe das in die Hand genommen und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Das Fenster hat ausgesehen, als hätte es die Pocken. Heute weiß ich ja, dass es eine chemische Reaktion zwischen der Lauge und der in der Eiche enthaltenen Gerbsäure stattfindet.
Eine Neutralisierung.
Die Säure und die Lauge und dann reißt das auf. Das sind irreversible Schäden, die entstehen. Dann habe ich das mit nach Hause genommen. Was machen wir denn jetzt? Abgesehen davon, dass die Maßhaltigkeit damit natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen wird und so weiter und so weiter.
Aber vielleicht jetzt noch Zwischenfrage. Du hast vorher erzählt, die meisten Fenster in dem Haus waren Nadelholzfenster, aber dieses Küchenfenster war Eiche.
Das war Eiche und wahrscheinlich waren andere Fenster auch in Eiche, aber ich habe damals Nadelholzfenster bestellt, ersatzweise für die Tropenholzfenster. Weiß heute gar nicht mehr warum. Es war, glaube ich, wichtig, dass es heimisches Holz war und kein Affenholz. Also da war jetzt nicht die Anforderung, es muss Eiche sein.
Ja.
Ja, da habe ich auch damals noch nicht so sehr drauf. Für mich war ganz klar heimisches Holz. Und es war natürlich auch ein bisschen preiswerter als das Eichenholz. Und deswegen habe ich da Nadelholzfenster bei meinem Fensterbauer bestellt.
In Österreich gibt es die Tradition, in den Bundesländern, in den alpinen Bundesländern, ist das Fensterholz im Regelfall das Lärchenholz, also das Nadelholz. Mhm, und in den Bundesländern in Niederösterreich, im Burgenland, im Donaubereich, wo eben die Lärche nicht in dem Umfang vorhanden ist, aber die Eiche, da ist dann eigentlich das klassische Fensterholz, das Eichenholz. Also je nachdem, wie das regionale Holzangebot ist.
Also ist natürlich in unserer Region so, Frankfurt, Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet, dass da die Fenster, die wir heute restaurieren, die sind 100, 200 und Jahre und älter, die sind auch in der Regel zu 99% aus Eiche.
Ja.
Und sowas mit dem Fenster auch, was ich aus der Küche ausgebaut habe. Erstmal muss ich den Schreck verdauen, das war mir ja anvertraut. Was mache ich denn jetzt? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und in meiner Verzweiflung, ich habe dann Autospachtel gekauft, mit Härter, Und wir haben dann diese aufgerissen, diese Pocken, die haben wir alle zugespachtelt. Das war eine grenzenlose Arbeit. Und so bei der Hälfte der Zeit habe ich zu meinem Mitarbeiter gesagt, pass mal auf. Er ist aus Sri Lanka, weil ja der Härter und diese Autospachtel, das hat ja Emissionen, das stinkt ja. Und dann kam er morgens, da hat er gesagt, heute wird er viel Kopfweh Arbeit. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, Ambia, wir machen Folgendes. Ich schicke das Fenster zu meinem Fensterbauer, ja, wir hören jetzt auf da mit dem Spachteln, und der soll das exakt nachbauen. Ich baue das ein, wir sagen, das ist restauriert, und das andere schieben wir in den Ofen, und ich pack nie mehr, wir fassen nie mehr ein Fenster an. Das war das erste und das letzte Fenster in unserer Werkstatt. Wir haben den modernen Wasserlack dann natürlich drauf gestrichen, der üblich war, ja. Von Leinölfarbe habe ich überhaupt noch nie was gehört. Naja, das große Glück bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das Fenster Richtung Osten schaut und ein sehr großes Vordach hat. Von daher ist es nicht exponiert und kriegt kein Wind und Wetter ab. Und heute, 25 Jahre später, das ist gesund. Und der Denkmalpfleger war begeistert. Ja, und so war ich seine Anlaufadresse für die nächsten Holzreparaturen. Und für die nächsten Fenster mit Holzreparaturen. Naja, jetzt wusste ich natürlich, also das geht natürlich nicht mit der Lauge und so und so und so. Dann war ich auf der Denkmalmesse in Leipzig 1996. Dann habe ich gesehen, alte Fenster, da ist überhaupt gar nichts mit alten Fenstern. Und dann habe ich gesagt, hier ist ja gar kein repariertes Fenster. Oh, hier musst du mal ein Fenster ausstellen. Wir haben uns dann langsam reingearbeitet über die Jahre, so 2 Jahre, und sind immer besser geworden, wussten, dass wir Heißluftföhn, geht dann der Lack ab, und wenn man den ganz klein stellt, und dann platzt auch das Glas nicht, wenn man den Kit rausmacht, und haben uns da so reingearbeitet. Naja, ich hatte dann das Glück, dass auf der Denkmalmesse für die Restauratoren und Handwerker wurden kleine Stände angeboten, die bezahlbar waren für einen kleinen Handwerker. Und ich wusste von den Flohmärkten, nur der Eckstand ist der gute Stand. Und dann habe ich angerufen dort, ob es noch einen Eckstand gibt. Also es war eine ganze Reihe Stände, rechts und links Stände, 2 Reihen. Der eine Reihe guckt in die eine Seite, in die andere Richtung, der eine in die andere, in die eine und in die andere Richtung. Und es gab natürlich am Kopf jeweils 2 Eckstände. Ja, es gibt noch einen Eckstand, habe ich gesagt, ich will den Eckstand. Und dann habe ich mein Opel Kombi, vollgestopft mit einem Musterfenster, wo eine Reparatur von einem Flügel gezeigt wurde. Der hängt übrigens in der Ausstellung Zeitfenster in der Kartause Mauerbach heutzutage. Dieser kleine Lüftungsflügel, da haben wir wieder den Lüftungsflügel. Jetzt kommt wieder der reparierte Lüftungsflügel, der nicht im Laugenbad war, mit einer Wabenverglasung, und hatte so diagonal so 2 Ständer, und in dem Ständer habe ich das Barockfenster, es war ein Barockfenster, habe ich das reingebaut, und hinter dem Barockfenster war ein Tisch, hat eine Kerze gebrannt, das sollte gemütlich sein für den Betrachter. Am 2. Messetag kam ein älterer Herr, vielleicht knapp 70, Architekt, Journalist, sowas in der Richtung, hat mich angesprochen. Er sagt, ist ja ein schönes Fenster. Aber wissen Sie, wenn ein Fenster geöffnet ist, nur ein Flügel, dann sieht das einladender aus. Er hätte es nicht sagen müssen, aber er hat's getan, ich habe den Flügel aufgemacht. Und am nächsten Tag kamen 2 Damen. Guten Tag, Herr Musser, wir sind die Glücksfeen. Sie erhalten eine Goldmedaille für herausragende Leistungen in der Denkmalpflege in Europa. Und so bin ich unverhofft dazu gekommen, mit dem geöffneten Fenster, mit dem Lüftungsflügel, zu einer Goldmedaille. Auf dieser Messe war ein Schwerpunkt japanisches Handwerk, weil ein Angestellter vom Landesamt für Denkmalpflege, der Dr. Henrichsen, Der hat eine japanische Frau und hat in Japan in den Tempeln gearbeitet, mit dem japanischen Werkzeug in den Tempeln.
Also das war ja für mich auch das Arbeiten oder das Kennenlernen der Japansäge. Also ich habe ja auch quasi so eine Basis-Schreinerausbildung absolviert, natürlich ganz klassisch mit der Spannsäge.
Mhm.
Und wie ich dann das erste Mal mit einer Japansäge gearbeitet habe, also wo es einerseits die Zahnung für einen Querschnitt und die Zahnung für einen Längsschnitt gibt und die auf Zug funktioniert. Also das war für mich eine Offenbarung, wie gut und toll Handwerkzeug funktionieren kann.
Ja, und er war, wahrscheinlich auch ohne es zu wollen oder zu wissen, als er von Japan kam, war er der Pionier von japanischem Werkzeug. Ja, das hat mit ihm angefangen. Und ich war auf einem Vortrag über japanische Techniken. Es waren dann in Glasvitrinen die ganzen historischen Werkzeuge alle ausgestellt. Da steht mir als Tischler sowieso davor und kriegt den Mund nicht mehr zu.
Ja, wobei ja für mich der ganz wesentliche Unterschied ist, dass in der japanischen Holzbearbeitung, in der japanischen Tischlerei fast alle Arbeitsrichtungen zum Körper her auf Zug funktionieren.
Genau.
Während bei uns jetzt abgesehen von der Gratsäge, ist glaube ich eine der auch ganz wenigen Werkzeuge, die
da
auf Zug.
Da wird gedrückt.
Ja.
Bei uns wird gedrückt, geschoben.
Und das ist so ein elementarer kultureller Unterschied.
Genau.
Letztlich, es ist wie ein Handkarren. Mhm. Einen Handkarren kann man zwar super ziehen und er läuft einen nach, aber einen Handkarren zu schieben funktioniert sehr schlecht.
Gar nicht, ja. Ich weiche kurz ab, weil das auch für mich so Erleuchtungen, die so im Leben einem immer mal begegnen. Ich sitze auf dem Vortrag und da ging es um Lackschalen. Und jetzt gucke ich hier auf den Hallstätter See, da kommt mir das nämlich, weil da, das vergesse ich mein Leben nicht, dann hat er nämlich gesagt, dass der Vortragende, dass der letzte Anstrich der Lackschalen auf dem See passiert, weil es da kein Staubkorn gibt.
Ja.
Ja. Ja. So. Naja, während ich in dem Vortrag war, hat die Denkmalpflegerin vom Schloss Molsberg, das ist fast in Sichtweite von meiner Werkstatt, war an meinem Stand, hatte ihre Visitenkarte dagelassen. Das war eine der vielen Besucher. Die waren natürlich alle interessiert an meinem reparierten Fenster.
Und am geöffneten Fenster.
Und am geöffneten Fenster auch. Ja, und weil alle Denkmalpfleger, die ja nach der Charta von Venedig, wo Substanzerhalt als oberstes Gebot ganz oben steht, ja, die waren natürlich happy, ein repariertes Bauteil zu sehen. So bin ich mit meinem Fenster, mit dem Lüftungsflügel, mit meiner Goldmedaille im Gepäck wieder nach Hause gefahren. Und 6 Wochen später ruft jemand an. Guten Tag, Graf Walderdorf ist am Telefon. Herr Mosler, ja. Ja, die Frau Doktor hat gesagt, dass Sie Fenster reparieren. Die war an ihrem Messestand, sie hat sie nicht angetroffen. Aber wenn ich in meinem Schloss oben in die Dachgaube gehe und schaue aus dem Fenster, da kann ich auf Ihre Hobelbank schauen. Das bedeutet, ich musste von Oberzeuzheim nach Leipzig fahren, dass der Graf Walderdorf erfährt, dass in seiner Sichtweite jemand ist, der sich um seine Fenster kümmert. Ja. Also es gibt ja so den Spruch manchmal, es geht über Paris, aber in dem Fall ging's über Leipzig.
Ja.
So. Naja, und ist auch in dem Umstand begründet, dass Limburg oder Hadamar, wo ich wohne, Oberzeuzheim, das gehört zu Hessen. Und das Schloss Molsberg gehört zu Rheinland-Pfalz. Das heißt also, das Schloss gehört zu einem ganz anderen Bundesland, zu einem ganz anderen Denkmalamt, wie das hessische Denkmalamt, was zu Oberzeuzheim gehört. Und naja, das ist wahrscheinlich international, das gibt's in Österreich, das gibt's in der Schweiz. Zwischen den Bundesländern ist eine unsichtbare Wand. Ja, man kann zwar da ohne Schlagbaum hin und her fahren, aber die Wand ist trotzdem anscheinend
also unsichtbar. Wir sitzen hier an der Grenze, an der Landesgrenze von Oberösterreich zur Steiermark.
Mhm.
Kilometermäßig der nächste Ort oder die nächste Stadt ist in der Steiermark Bad Aussee.
Mhm.
Und Bad Aussee ist gefühlt wesentlich weiter als das tatsächlich weitere Bad Ischl.
Ist Ausland, ne?
Ja.
Genau.
Umgekehrt, die Ausseer bezeichnen ja Oberösterreich nicht als Oberösterreich, sondern als Österreich. Also das ist Österreichische, also das Österreichische, was eben von der Steiermark, also das sind wirklich uralte Kulturgrenzen.
Also international, ne?
International.
Ja, okay. Naja, und dann bin ich ans Schloss zum Graf Walderdorf. Und dann sagte der Graf Walderdorf, Herr Mosler, gucken Sie mal hier die alten Barockscheiben, wenn die kaputt gehen. Und die Wetterschenkel, wir haben vor 5 Jahren haben wir die alle abgeschliffen, der Lack geht schon wieder ab. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Da sagt, wissen Sie, Herr Graf, ich habe auf der Messe was gehört von einer Kittlampe. Mit der Kittlampe soll es möglich sein, dass man den Kitt erweicht, um so die Gläser zerstörungsfrei auszubauen und wieder anbauen zu können. Ach so, okay.
Also da ist vielleicht ein Trick, den ich angewandt habe, bevor ich die Kittlampe, also die arbeitet ja mit relativ sanfter Infrarotstrahlung, ja, dass ich, wenn der Kitt schon sehr, also der Leinöl-Kitt schon sehr spröde ist, mit Leinöl vorher, am Vortag ganz vorstreichen.
Ganz genau. So ist es, denn das Bindemittel ist ja, hat sich abgebaut durch Sonne, Wind und Wetter und ich habe dann eigentlich nur noch eine weiße Ölkreide, wenn man so will, die dann da ist und der wird natürlich nicht, ein Fensterkitt, der zum Stein geworden ist, zum weißen Stein sozusagen oder zur weißen Ölkreide, wenn man so will, der wird natürlich nicht weich. Und dass er weich wird, muss mir eben das geben, was verloren hat. Und zwar das Bindemittel, das Leinöl, dann wird es wieder weich. Ganz genau ist das die richtige Intervention.
Ja, aber da habe ich schon so eine Wartezeit von wenigstens 12 Stunden.
Ja, auf jeden Fall über Nacht. Ich empfehle das dann gerne einfach, je nachdem für die Kollegen, die machen sollen das dann freitags machen und das übers Wochenende die Zeit arbeiten lassen. Immer, das ist ganz wichtig, Zeit arbeiten lassen.
Und da denke ich, da ist ja auch wieder die Qualität, als wenn wir jetzt in die fachliche Tiefe gehen. Aber ich glaube, das ist ja eine dieser Qualitäten des Podcasts Simple Smart Building. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich als Podcastmacher von den Qualitäten spreche, dass manchmal so der Sprung vom Allgemeinen ins Spezielle geht. Und ich glaube, für viele unserer Hörer ist es möglicherweise interessant, dass ja die Moleküle des Leinöls kleiner sind als die Moleküle des Leinölfirnisses. Der Unterschied ist, Firnis ist das gekochte Leinöl.
Ganz genau.
Und gerade für solche Interventionen, wenn man etwa den Kitt auch in die Tiefe erweichen will, das reine kaltgepresste Leinöl geeignet ist als der Firnis.
Ganz genau. Weil wir haben das maximale Eindringungsvermögen. Ja, das ist also, wir reden bei dem rohen kaltgepresst ist es sowieso immer. Und dann ist es entweder roh zum Imprägnieren oder für den Kitt, Imprägnieren vom Holz oder den Kitt, tränken. Und dann ist es das kaltgepresste Leinöl gekocht. Die Schweden sagen Cocked Linolja und das wäre bei uns der Firnis.
Ja.
Aber wir wollen für das maximale Eindringungsvermögen.
Firnis hat ich finde die Etymologie des Firnisses, die kommt ja von der griechischen Göttin Perenike, die Glanzbringerin, und das Firnissen der Ölgemälde, das quasi, zumindest der Barockzeit, wo die Ölgemälde, wo der Glanz ein Kriterium war, dass man das Firnissen, dass man quasi die Gemälde in Glanz bringt.
So ist es.
Und auch die Vernissage, wo die frisch gefirnissten, die ganz neuen Bilder gezeigt werden.
Und ich glaube, Vernis heißt auf Französisch ist der Lack.
Ja.
Und da muss ich jetzt was vorwegnehmen, um den Anschluss nachher zu der Geschichte wieder zu finden, dass ich mit dem...
Also wir dürfen auf die Kittlampe und den Grafen nicht vergessen.
Nee, das machen wir gleich. Nur weil du das vom Glanz gesagt hast, habe ich mit dem alten Herrn gesprochen, der das Leinöl gerochen hat und der sagt, ja, da fällt ihm ein, da denkt er an Pfingsten und an Ostern. Man hat an Pfingsten oder Ostern, natürlich nicht an Weihnachten, weil das zu kalt war. Man hat, weil Feiertag war, alles nachgeölt, damit es glänzt, weil der Feiertag vor der Tür stand. Ja?
Ja.
Und damit, das hat er da mit dem Geruch von Leinöl assoziiert, weil dann haben sie straßenseitig die Fensterläden und die Fenster und vielleicht auch die Böden geölt und es hat geglänzt am Feiertag.
Ja.
So, das war nur eine kleine Episode. Aber die Kittlampe, die Bezugsquelle in der Kittlampe, das war damals die Familie Albeck. Dann habe ich in Schweden angerufen. Damals, sie haben gesagt, sie hätten die Kittlampe erfunden. Sie haben sie nicht erfunden, es war jemand anderes, ist es egal. Und da habe ich gefragt, ja, haben Sie eine Kittlampe? Ja.
Vielleicht ist für Hörer, die das nicht kennen, eine Kittlampe ist ein längliches Gerät, also ich würde sagen etwa 30 Zentimeter lang.
Ja, ungefähr. Die hat einen Goldreflektor, einen halbrunden Goldreflektor hinter der Röhre.
Und das ist so eine Infrarot-Leuchtstoffröhre mit vielleicht einem Zentimeter Durchmesser.
Ja, maximal. Man kann sich vorstellen, bevor es LED gab, diese 100 Watt Strahler.
Ja.
Ja. So, das nur in länger und in Infrarot. Und wenn dann die Wärme aus dieser Kittlampe auf das Objekt trifft, dann stellt der Goldreflektor eine sogenannte Focusline her. Das heißt also, man kann exakt auf die Mitte der Kittphase diese Infrarotstrahlung ausrichten.
Ja.
Ja. Das heißt, es geht weder aufs Glas noch aufs Holz, ja, sondern als Focusline, man stellt es dann ein, exakt auf die Mitte der Kittphase. Naja, ich habe dann erfahren, also ja, wir haben die Kittlampe und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt, wenn die mir das Ding schicken und ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Dann habe ich gedacht, komm, fahr hin, hol das Ding ab. Die sollen dir zeigen, wie das geht. Bin ich dann nach Schweden, hab da geklingelt. Guten Tag, mein Name ist Mosler, wir haben miteinander telefoniert. Oh, we didn't expect you. Da habe ich gesagt, naja, also ich will sie auch gar nicht lange stören. Ich will nur die Kittlampe kaufen und hätte nur gern, dass sie mir gerade zeigen, wie das geht, und dann gehe ich wieder weg. Und dann, ich weiß nicht, ob da schon mal ein Kunde mit dem Zug hinkam, eine Kittlampe zu kaufen, aber ich wollte nicht da dumm in Deutschland da stehen mit einem Päckchen, wo vielleicht die Röhre geplatzt ist oder keine Ahnung was, und muss mich da hinfinden in der Umgehungsweise von der Kittlampe.
Und YouTube gab's damals
nicht. Nein. Und dann ist der Herr Albeck mit mir in die Werkstatt und hat mir das Ding vorgeführt. Ich war ja als kleiner Bub bei meinem Urgroßvater in der Werkstatt und eine der ersten Dinge, die ich machen durfte, nachdem ich meine Ritterschwerte gebaut habe aus zwei Latten, war dann, wenn jemand in die Werkstatt kam mit einer kaputten Scheibe, du darfst da den Kitt rausmachen. Ja. Aber pass auf, dass du nicht ins Holz fährst mit dem Stemmeisen. Ja. So, das war eine meiner ersten Arbeiten in der Werkstatt.
Da gibt's ja in Österreich bei den Glasern ein eigenes Kit.
Ein Aushaumesser.
Ja.
Mein Urgroßvater hatte kein Aushaumesser. Ja. Das habe ich später kennengelernt. Ich weiß genau, was du meinst. Und es ist sehr viel wirkungsvoller als das Stemmeisen. Und man hätte mir damals...
Aber noch wirkungsvoller ist natürlich Leinöl und Kittlampe.
Auf jeden Fall. Man hätte mir damals sagen sollen, du nimm ein stumpfes Stecheisen, dann machst du keinen Schaden im Holz. Und ich habe dann halt habe dann mühevoll diesen Kitt daraus gemacht, ja. Und dann kam die Kittlampe wie das achte Weltwunder. Also ich habe mir vor den Kopf geschlagen und habe gedacht, warum bist du dann nicht drauf gekommen? So simpel. Und dann, während ich in der Werkstatt war, was, hier riecht's nach Leinöl. Ja, it's linseed oil and linseed oil paint. We work with linseed oil paint. Habe ich gesagt, Ja, damit arbeiten wir. Aha. Und dann hat er mir das mit der Leinölfarbe erzählt, dass sie da das alte Wissen wieder entdecken. Mit der Leinölfarbe, er hat auch mit lösemittelhaltigen Farben gearbeitet, ist da anscheinend krank geworden auch dadurch. Und dadurch kam dann der Weg wieder zurück zum Leinöl und zur Leinölfarbe. Naja, ich habe meine Kittlampe bezahlt, wusste, wie die funktioniert und wieder zurückgefahren. Dann habe ich den ersten Fensterflügel, der ersten vier Flügel von dem vierflügigen Barockfenster in der Werkstatt. Also ich vergesse das nie, das Erlebnis, kinderleicht, butterweich. Der Kitt wird butterweich, anstrengungsfrei.
Ja.
Und alle Barockgläser, die ja teilweise weniger als ein Millimeter stark sind, gingen zerstörungsfrei aus dem Flügel raus.
Und da gibt's ja auch nicht diese Glaserecken, die so schwierig rausgehen.
Nein, das waren Stifte.
Waren Stifte.
Jetzt waren die Gläser da draußen. Und der Herr Albeck hat mir was von Leinölfarbe erzählt. Jetzt war mir aber klar, die Schweden haben kein Eichenfenster, die haben auch Lärchenfenster. Und weil ich ja gar keine Ahnung hatte, habe ich gedacht, gut, die Leinölfarbe, gut und schön. Der hat mir erklärt, die kann nicht abblättern, die kann man einfach nachölen. Da habe ich gedacht, aber die Barockfenster vom Schloss, die sind alle in Eiche. Was machst du denn jetzt, wenn du die Leinölfarbe holst und die Leinölfarbe hält nicht auf der Eiche? Was machst du denn dann? Das geht nicht.
und eben die vorangegangenen schlechten Erfahrungen mit dem Ablaufen der Eiche, wie es die Reaktion der Eznatronlauge
mit
der Gerbsäure
gab. Auch noch. Naja, ich war stolz, den ersten Flügel da zerstörungsfrei ausgeklast zu haben und die Farbe entschichtet zu haben, thermisch, so dass keine Reaktion entsteht zwischen irgendwelchen anderen Materialien,
womit. Aber jetzt in Klammer gefragt, mit deinem heutigen Wissen, war auf diesen Eichenfenstern ein alter Ölanstrich?
Natürlich war ein Ölanstrich, es gab ja nichts anderes. Aber das war ein ganzes Schloss. Der Graf hatte jemand für das Schloss gesucht. Und ich war ja damals vor der Fensterzeit, habe ich als Alpsen gearbeitet. Ich war auf der landwirtschaftlichen Schule in Graubünden und habe die Ausbildung zum Alpsen gemacht und in der Sommerzeit und als das Gespräch mit der Denkmalpflegerin und dem Graf in der gräflichen Rentei stattfand, die wussten ja nicht, wen sie sich mit mir einkaufen. Ja, und haben gesagt, ja, Herr Mosler, und wenn das nicht funktioniert da mit ihrer Kittlampe und mit der Leinölfarbe, habe ich gesagt, dann gehe ich wieder Kühe melken und gehe wieder auf die Alp. Mich ganz groß angeguckt. Ich habe das aber ernst gemeint. Ja. Was soll ich denn sonst sagen?
Ja.
Naja, der ausgeklaste Fensterflügel.
Punkt 1 hat schon einmal funktioniert, also das Glas.
Ja. Ganz klar. Und das entschichtete Fenster. So, und jetzt, du hast die Verantwortung und das soll was werden und das muss gut werden, das muss funktionieren. Ich habe das Fenster genommen. Damals gab's kein YouTube, das hätten wir filmen müssen. Bin mit dem Fenster, ich konnte ja den Arm durch die Sprossenfelder stecken und habe das so geschultert und bin mit diesem Fenster, die Leute haben sich alle rumgedreht, ja, der Flügel ist ungefähr, wie wir gerade, der Flügel, der untere, ich hätte ja auch den Oberlichtflügel mit der Kreuzsprosse mitnehmen können, aber ich habe den unteren mitgenommen, der war ungefähr 1,40 Meter oder so.
Mit dem Zug?
Ja, und dann bin ich nach Berlin, in Berlin war der Nachtzug, war noch ein Freund von mir mit dabei und der ging dann über Sassnitz nach Malmö. Und ich weiß es noch wie heute, er ging dann rein und ich habe gemerkt, oh scheiße, du kommst jetzt mit dem Fenster, du bleibst überall hängen. Der hat dann war dann im Abteil, hat das Fenster runtergemacht, die gibt's heute auch nicht mehr, mit den zwei Griffen.
Genau.
Und dann habe ich den Fensterflügel durch das Fenster und es hat einen extra Liegeplatz gehabt auf dem Nachtzug, weil es waren 4 Betten, aber nur wir zwei hatten den Fahrschein und die anderen zwei waren unbelegt, aber das Fenster hatte einen Liegeplatz.
Super.
Ja. Und dann bin ich wieder in dieser Werkstatt gelandet, wo ich die Kittlampe her hatte, mit dem Fensterflügel. Man muss jetzt dazu sagen, die Familie Albeck, die hat also, glaube ich, 10 Jahre Pionierarbeit, weiß nicht, wann es anfing, vielleicht in den 70ern, Ende 70ern, gemacht, bis das erste Schloss kam. Der erste Schlossbesitzer kam. Wir haben ein Schloss. Und jetzt kommt da so ein Deutscher daher, der hat gleich ein Schloss. Und auch noch mit Eichenfenster. Und dann habe ich das Eichenfensterflügel auf den Tisch gelegt und die waren wie elektrisiert. Ja, die Frau Albeck besonders. Oh, this is oak. I want to see this castle. Und so. Und da sagt, ja, kein Problem, wir machen einen Workshop. Er kommt nach Deutschland. Und dann haben sie mir das erklärt mit der Leinölfarbe nochmal und dass das auch ganz bestimmt auf dem Eichenflügel geht. Und dann kam ich zurück und dann habe ich das gemacht. Natürlich viel zu dick gestrichen, der Anfängerfehler, wie immer. Aber ich war guter Dinge, weil mir die Pioniere in Schweden versichert haben, dass es auf Eiche auch hält. Naja, und die Familie Albeck war damals in einem EU-Projekt und da hat ihnen auf der Landkarte noch Deutschland gefehlt und daher ist dann ein Workshop mit der Familie Albeck zustande gekommen, wo dann 50 Denkmalpfleger und Kollegen dann waren, die sich das so alles angehört haben. Ja, und so ist mein erstes Musterfenster in Schloss Molsberg entstanden, was heute noch kerngesund da steht, dank der Leinölfarbe.
Trotz des zu dicken Anstrichs?
Ja, der hat dann einfach viel länger gebraucht zum Trocknen, ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich empfehle ja meinen Teilnehmern immer, sie sollen ganz hinten am Haus anfangen zu üben, dass sie rechts, das Fenster rechts neben dem Eingang, das letzte ist, wenn sie es können. Ich überlege jetzt gerade, welches Fenster habe ich denn genommen? Weil instinktiv macht ja ein Hausbesitzer direkt rechts neben dem Eingang, nimmt das erste Fenster
immer zum Üben. Prominenteste.
Immer das Prominenteste, ja. Und wenn er es kann, dann ist es ganz hinten um die Ecke, wo keiner guckt. Und ich überlege jetzt gerade, aber nee, das, mein Fenster war, doch, das war im Parterre, aber es war nicht rechts neben dem Eingang, aber es ist trotzdem noch kerngesund. Ja, und so ging dann ein Fenster nach dem anderen in unserer Werkstatt und das war mein erstes Schloss. Das war so die Initialzündung, das war der Start. Das hat sich dann rumgesprochen natürlich bei den Denkmalpflegern. Die sind ja gut vernetzt in Deutschland. Es gibt verschiedene Arbeitskreise bei den Denkmalpflegern. Es gibt den Arbeitskreis Restaurierung, es gibt den Arbeitskreis Bautechnik, es gibt den Arbeitskreis Textilrestaurierung und so weiter.
Der Unterschied in Österreich ist ja der Denkmalschutz Bundessache. Da ist das über ganz Österreich zentral vom Bundesdenkmal.
Ganz
und in
genau.
Deutschland ist ja der Denkmalschutz Landessache.
Ganz genau. Und dann gibt es die obere Denkmalbehörde, in jedem Bundesland das Landesamt für Denkmalpflege und die unteren Denkmalbehörden. So ist es aufgeteilt. Und ich sollte dann mit einem Musterflügel von Schloss Molsberg, ich sollte dann zum Denkmalamt kommen. Und dann hat die Denkmalpflegerin den Kollegen, der für das Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz Mitglied war beim Arbeitskreis Bautechnik, wozu die Fenster gehören, ihm sollte ich das Fenster zeigen. Das Fenster gezeigt, weil sie wollte sich ja absichern, dass das, wofür sie Mittel bereitstellt, dass das Hand und Fuß hat. Und dann sagt er, oh, da ist ja die Kittphase gestrichen. Das habe ich noch nie gesehen. Und damit war das geklärt.
Es ist ja die Kunst, wenn man jetzt wirklich den Fensteranstrich gut beherrscht, streicht man ja noch 2 Millimeter über die Kittphase ins Glas.
Ganz genau.
Um eben einen dichten Anschluss. Und wenn man dann noch den richtigen Dreh mit dem Faustpinsel heraus hat, ist diese 2 Millimeter Streifenfuge so verlaufen, dass sie beim Glas mit 0 beginnt und dann zum Kitt hin die Schichtstärke.
Ganz genau so ist es. Damit das Wasser da drüber ablaufen kann, über die Farbe.
Und nicht in die Kittphase eindringt. Genau. Du hast vorher erwähnt, Anfängerfehler, zu dick gestrichen. Jo. Wie sagst du heute als Profi, wie kann man diesen Anfängerfehler vermeiden?
Indem man den ersten Anstrich wie eine Lasur ausführt. Das heißt also, die Farbe wird nicht lösemitteltechnisch verdünnt.
Also nicht mit Terpentin?
Nein, sondern sie wird durch das Dünnstreichen verdünnt.
Ja.
Das heißt, die Farbe braucht den Pinseldruck und muss etwas anstrengend sein beim Ausziehen. Man zieht die Farbe aus. Und wenn es zu leicht geht, dann ist sie zu dick.
Es ist auch das Verhältnis Pigment-Bindemittel, also Pigment-Leinöl, nicht anders. Es ist nur mehr Pinseldruck.
Jo. Pinseldruck braucht es. Und wie gesagt, wenn das.
Und du nimmst wenig Farbe in den Pinsel auf.
Naja, ich kann schon viel Farbe auf den Pinsel aufnehmen, aber ich muss die Farbe so gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Ich mache lauter Tupfer.
Ja.
Auf dem Flügel kommen lauter Tupfer. Ich mache den Pinsel schon voll mit Farbe.
Ja, ja.
Und dann nehme ich lauter Tupfer, dass ich nicht Topf rein, Topf raus,
ja,
Topf rein, Topf raus.
Ja.
Ja, sondern es kommen lauter Tupfer und so leere ich sozusagen den Pinsel und dann verteile ich die Farbe auf der Fläche. Die Farbe muss gezogen werden. Und wenn sie dann nicht deckt, dann hat sie die richtige Konsistenz oder dann ist der Anstrich wunschgemäß so, dass er so trocknet, wie er trocknen soll. Und alle weiteren Anstriche müssen genauso dünn sein. Das heißt also dünn, dünn, dünn ist das oberste Gebot.
Und arbeitest du auch dann mit einem veränderten Bindemittelanteil? Wirst du zum Schluss auch fetter mit Standöl?
Nein, stimmt. Im letzten Anstrich kommen dann je nach Farbe und Pigment kommen dann 5 bis maximal 10% Standöl oder sonnenoxidiertes Leinöl dazu. Also Standöl, sonnenoxidiertes Leinöl hat die gleiche Konsistenz und verlängert die Standzeiten und erhöht den Glanzgrad. Das heißt, durch den Glanz wird die Sonne reflektiert.
Das heißt, man verändert die Emissivität der Oberfläche.
So ist es, ja. Und ich habe maximal lange Pflegeintervalle dann.
das Sonnenoxidierte passiert einfach so, dass du in einem Glas, in einem Honigglas oder Gurkenglas, das Leinöl einfach starke UV-Strahlung aussetzt.
Und man kann dann, man kann das dann noch unterstützen, indem man eine Teichpumpe zum Beispiel da rein, einen Schlauch da reinhält, ja, der dann die ganze Zeit da Sauerstoff reinbläst.
Also das auch?
Ja, das geht
UV blub, 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 blub. Plus.
Genau. Ja, das geht einfach um die maximale, also alles, was den Oxidationsprozess fördert. Ja, ja, das ist das Licht und es ist der Sauerstoff und die Wärme. Ja, und das forciert man dann damit, ja, durch die Sonne und durch die Teichpumpe, ja, gehen dann lauter Bläschen durch. Und dann hat man das so weit voroxidiert, dass es sehr dickflüssig wird und dann.
So wie Honig.
Wie ein flüssiger Honig.
Ja.
Genau so. Ja, das kommt zum letzten Anstrich dazu, das stimmt.
Dann wird es fett, aber eben auch diese drei, magst drei oder vier
Anstrich? Drei. Also Imprägnierung zuerst. Mit dem rohen Öl und dann drei Anstriche mit dem Leinöl und beim letzten mit 5-10% Standöl.
Und beim Voranstrich ist ja günstig, eine warme Jahreszeit abzuwarten, also dass auch das Holz eine gewisse Grundwärme hat, oder ist es nicht so?
Da ist es so, da wir als Fensterrestauratoren, wenn wir jetzt nur mit Fenstern arbeiten, dann können wir nicht im Winter die Werkstatt zumachen, sondern wir müssen ja weiterarbeiten. Und dann, das ist auch in meinen Beiträgen, habe ich das auch immer aufgeführt. Direkt nach der thermischen Entschichtung ist der beste Zeitpunkt zum Imprägnieren des Holzes, weil es dann noch warm ist.
Ja, also ich habe vor einigen Jahren die Tür mit dem Türklopfer, die ich mir gezeigt habe, ich auch thermisch entschichtet und dann wirklich das Imprägnieren unmittelbar danach.
Ganz genau.
Also es war beeindruckend, wie das Holz, in dem ich mit Firnis gearbeitet, den aufgezogen hat. Das
ist der beste Zeitpunkt.
Ja.
Denn es besteht ja auch dann die Möglichkeit, je nachdem, was ich für ein Außenklima habe, wenn ich das Ölen dann unterlasse und mache das zum späteren Zeitpunkt, ist erstens das Holz kalt und zweitens kann es auch Feuchtigkeit aufgenommen haben.
Ja, ja.
Also das finde ich ist auch so, so gehört zu den goldenen Regeln. Direkt nach der Entschichtung, soll es warm, imprägnieren mit rohem Leinöl.
Und das Imprägnieren ist ja letztlich ein Fettdepot oder ein Öldepot.
Ja.
Wenn im Lauf der Zeit einfach durch UV-Bestrahlung das Bindemittel, also das Leinöl, ausdiffundiert, der Ölanstrich versprödet, abzukreiden beginnt, dann kann sich ja die Ölfarbe aus dem Depot, das im Holz angelegt ist, noch Bindemittel nachholen. Oder glaubst du,
es funktioniert anders, so wie ich es verstehe. Durch den Oxidationsprozess erfährt das Leinöl eine Volumenzunahme in den Holzporen, dehnt sich aus.
Ja.
Also wir haben immer ganz starke Parallelen zum Kalk. Die Ausdehnung, die Trockenzeiten, das Dünne. Das ist so viel. Ich habe von Kalk was ich so mitkriege in den Weiterbildungseinrichtungen, ja, es ist ganz, ganz viel parallel zum Kalk.
Also für mich ist eine schöne Parallele zwischen Leinöl und Kalk. Es sind fast die stärksten olfaktorischen Erinnerungen meiner Kindheit. Also ich kann mich erinnern, wenn in meinem Elternhaus noch gekalkt wurde, also dieser immer noch unglaublich gut in Erinnerung haftende Kalkgeruch. Mhm. Und ich habe zwar nicht mehr die Leinölanstriche gekannt, aber ich habe noch den Fensterkit, den Leinöl-Kit gekannt. Mhm. Und der hat für mich als Kind so gut gerochen, dass ich den auch gegessen habe, weil ich einfach davon überzeugt war, wenn etwas so gut riecht, dann muss es auch gut schmecken. Und ich war bitter enttäuscht. Wobei jetzt kommt mir wirklich im Gespräch eine Kindheitserinnerung. Ein Nachbar meiner Eltern war Heimatkundler, Heimatpfleger. Und da ging ich da mit meinen Eltern spazieren und der hat die Haustüre gestrichen. Und da haben dann meine Eltern vors Kopfschütteln gesagt, der streicht seine Haustüre mit Ölfarbe, wobei Ölfarbe da sowas Wertvolles war, wie für Ölgemälde. Also mir ist dann erst viel, viel später bewusst worden, dass ich da vermutlich in meiner Kindheit das letzte Mal gesehen habe, dass wer noch einen klassischen Ölanstrich auf seiner Haustür macht.
Kann sein, ja.
Eine Tradition, die bei uns dann völlig abgerissen ist. Also ich glaube in den 1950er Jahren oder Zweiter Weltkrieg ist.
Ja, das Tradition. Ist eine Schnittstelle.
Und dann gab es eben, dass diese Technik in Schweden erhalten blieb.
Oder weitergeführt wurde, ja, erhalten blieb, ja. Und der Schwede sagt, das Wissen über Leinöl habe ich aus alten deutschen Büchern. Also
ein kultureller Austausch.
Ja, genau. Aber ich muss noch gerade, weil du Ölanstrich sagst, zu der Begrifflichkeit mit Ölanstrich, Ölfarbe. Ölfarbe war ja bis in der Nachkriegszeit, das war ganz klar, das war eine Kunstharzfarbe basiert auf Leinöl. Ja, da waren Kunstharze drin und das sind die Filmbildner, die das Holz darunter verrotten lassen, weil es nicht atmen kann und
also
so weiter.
Also das waren so Mischfarben, also vom
Bindemittel. Also, ja, wenn man alte Leute fragt, was ist Ölfarbe, dann wissen die genau, was Ölfarbe ist. Und das ist, ich sage dazu Stinkfarbe, weil sie stinkt nach erstens nach Lösemittel, aber zweitens sind Kunstharze drin und das hat man, das war landläufig eben der Begriff für die Ölfarbe. Ganz klar. Die hat, wenn die Dose aufgemacht hat nach einem Jahr, dann war da eine Haut drüber. Ja. Und es war die Ölfarbe. Die musste man mit Terpentin die Pinsel auswaschen und so weiter. Ne?
Ja.
Und da ist ja die Malerkrätze, kommt ja daher, ja, durch die Hautirritation, die entstehen können bei Kontaktaufnahme mit Terpentin oder Terpentinersatz. Aber du hast das Wort Ölanstrich gebraucht. Und das Wort Ölanstrich, das fällt mir immer wieder auf, weil das Wort Ölanstrich überhaupt nicht das sagt, was gemeint ist. Denn ein Ölanstrich ist bei mir die Imprägnierung. Ich streiche mit Öl, mache einen Ölanstrich mit Öl aus Holz, dann habe ich es imprägniert. Aber was in der Begrifflichkeit, finde ich, in die Köpfe der Menschen sollte, das wäre das Wort Leinölfarbe. Und das, was mit Ölanstrich, ich sag mal von mir aus österreichweit, oder es ist auch nach Deutschland gegangen, ich habe das Wort vorher auch benutzt, wenn man will, dass das Wort Leinölfarbe in die Köpfe der Menschen kommen soll, dann muss man sagen, ein Anstrich mit Leinölfarbe und nicht Ölanstrich. Der Ölanstrich ist für mich die Imprägnierung vom Holz mit dem rohen Öl und dann kommt der Anstrich mit Leinölfarbe.
Und bei Farbe mit Farbe, dass dann das Pigment mitschwingt.
Ganz
dass
genau.
Diese Leinölfarbe ja ein Gemenge aus Leinöl ganz und einem Pigment ist, das man im Regelfall mit einer Kegelmühle herstellt. Genau.
Oder mit einem Walzenwerk.
Und da ist ja auch, das Pigment hat ja mehrere Funktionen. Es gibt natürlich einmal die ästhetische Funktion, dass man mit dem Farbpigment eine bestimmte Farbe, aber jetzt rein vom Technologischen gibt es ja einerseits Pigment, die Schwermetalle enthalten. Da glaube ich, um jetzt da Ängste zu nehmen, da ist Blei drin, da ist manchmal Kobalt drin, manchmal Cadmium, aber die sind ja dann im Öl gebunden und nicht mehr gefährlich. Nein. Und diese Schwermetalle begünstigen ja das Aushärten. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Es ist das Schwermetall, das wie ein Zikativ, ein Trocknungsmittel. Mhm. Es bilden sich ja letztlich Makromoleküle. Es bilden sich ja sehr, sehr lange Molekülketten.
So ist es.
Und dann ist es aber die UV-Strahlung und es ist der Sauerstoff.
Ja. Und da muss man dazu sagen, das Leinöl erfährt nicht, oder die Leinölfarbe nur Volumenzunahme durch den Sauerstoff, durch die Trocknung.
Ja.
Und das muss man bei den Fenstern besonders dann wissen, wenn man die Felse bearbeitet. Das steht auch in den alten Büchern, als noch Leinölfarbe verarbeitet wurde, dass man die Felse nicht jedes Mal mitstreicht, sondern möglicherweise nur mit einem Anstrich versieht. Weil, wenn man sich überlegt, der Rahmenfalz und der Flügelfalz, ein Anstrich plus 10%, auf der anderen Seite auch. Zweiter Anstrich plus 10% Volumenzunahme, die andere Seite auch. Dann haben wir praktisch 60% Volumenzunahme im Falz und das ist möglicherweise zu viel.
Ja.
Ja. Und kann natürlich auch zu Verklebungen führen, wenn man es so früh zumacht. Also, wenn man den Kunden drauf aufmerksam macht und sagt, pass mal auf, der Falz hat keine UV-Belastung, der braucht keine drei Anstriche, der braucht auch kein Standöl.
Ja.
Da ist ein Anstrich mehr wie genug. Wenn du sagst, es ist ein optischer Mangel, dann überleg dir, ob du das in Kauf nimmst oder machst vielleicht noch einen zweiten Anstrich drauf. Aber wir empfehlen einfach einen Anstrich. Vorher gesagt, dann gibt es hinterher keine Fragen, warum.
Ja, ich kenne auch die Strategie, die Felze dann mit Talkum. Oder Federweiß zu bestäuben.
Ja.
Aber das ist völlig stimmig. Und ich glaube auch, also ich finde diesen Gedanken sehr wichtig, den du jetzt formuliert hast. Auch wenn es ein Bauteil ist, das Fenster, es gibt unterschiedlich exponierte Flächen. Es gibt die nach außen exponierte Fläche des Außenflügels, die nach innen exponierte Fläche des Innenflügels. Dann gibt es die Fläche des Außenflügels und des Innenflügels, die beide Richtung Fensterkasten exponiert sind, wo wieder ein anderes Klima herrscht.
Genau.
Und dann die Exposition der Pfälze, die wieder eine andere. Und dann noch der Kittpfalz, der wieder andere Bedürfnisse hat, dass eigentlich ein Fensterflügel hochkomplex ist, die verschiedensten Flächen besitzt, die die verschiedensten Bedürfnisse nach ganz spezifischer, würde ich fast sagen, artgerechter Oberflächenbehandlung.
Und das alles in einem simplen Bauteil. Ein Fenster. Ein einfaches Fenster ist ein simples Bauteil. So. Also Simple Smart Buildings fällt mir jetzt gerade eben dazu ein, ja. Aber wenn du jetzt diese verschiedenen Anforderungen beschrieben hast, dann ist es jetzt an einem Fenster oder an einem Kastenfenster. Aber jetzt geht's ja noch einen Schritt weiter. Und da begründet sich meine Empfehlung immer, das Fenster als Einzelfall, jedes Fenster in einem Altbau als Einzelfall zu sehen. Denn die, ich sag mal, Architekten, die sich im Bauen, im Bestand nicht auskennen und sich nur im Neubau auskennen, die wissen, dass man mit jeder Fensteröffnung das Gleiche tut. Ganz klar. In jede Fensteröffnung kommt das gleiche Fenster. Wenn ich aber einen Altbau habe und habe verschiedene Klimazonen, Küche, Schlafzimmer, Flur als natürliche Pufferzone, Dachgeschoss, Himmelsrichtung und dann tue ich gut daran, jedes Fenster als Einzelfallentscheidung zu betrachten und zu sagen, okay, da wo ich Behaglichkeit brauche, wo ich jetzt schon weiß, ich brauche Behaglichkeit, dann kann ich von mir aus in die unteren Flügel in der Wohnstube eine Dichtung einbringen, aber in den Oberlichtern nicht. Ich brauche keine Dichtung im Flur, ich brauche auch keinen zweiten Flügel im Flur. Vielleicht brauche ich den auch nicht in der Küche, vielleicht brauche ich ihn auch nicht im Schlafzimmer. Das bedeutet, wenn ein Haus, was in verschiedenen Regionen auch mit Einfachfenstern bestückt ist und ich empfehle, die wollen ja dann immer ein Isolierglasfenster da drin haben und ich empfehle, es kommt nichts Besseres nach. Lass das, was da drin ist, da und ergänzt es mit dem Innenfenster. Dann kommt sofort das Hochrechnen auf 25 Fenster, 25 Innenfenster. Oh, 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 das wird alles viel zu teuer. Nein, ich habe von 25 Fenstern vielleicht 7 oder 9 oder 11 Innenfenster und die anderen bleiben als Einfachfenster. Und dann zähle ich die Kosten der Instandsetzung und 25 Fenstern zusammen plus 9 oder 11 Innenfenster, addiere das und teile das durch 25 und dann habe ich den Preis für ein Fenster. Und da wird das Kastenfenster bezahlbar.
Und es ist ja auch so, wo mein Kollege Günther Kein erst vor kurzer Zeit draufgekommen ist, dass in Häusern unterschiedliche Druckverhältnisse herrschen, dass Häuser letztlich wie Kamine funktionieren, dass häufig gerade in der Wintersituation in den Erdgeschossräumen ein niedrigerer Druck herrscht als der Außendruck und in den Räumen in den oberen Geschossen ein höherer
Druck. Am höchsten.
Dass wir quasi bei den Fenstern im Erdgeschoss andere Strömungen haben, also von außen nach innen, während sonst von innen nach außen. Also auch diese Komplexität, also nicht jetzt von einem einheitlichen Druckverhältnis ausgehend, sondern auch in den Gebäuden herrschen raumabhängig, heizungsbedingt unterschiedliche Drucksituationen im Verhältnis zum Außendruck.
Spannend. Ja, dann nochmal kurz zurück zu den alten Häusern. Und der Umnutzung, es findet ja eine Umnutzung, wenn eine junge Familie ein altes Haus belebt, wo die Oma vielleicht jetzt im Altersheim ist oder vielleicht ist sie gestorben oder die Vorbesitzer, und wenn sie Glück haben, ist es aus erster Hand, aus dem Familienbesitz gepflegt und nicht massiv abgewohnt durch 10 Besitzer- oder Mieterwechsel, und dann findet ja eine Umnutzung statt, weil früher, sie waren alle in der Küche, vielleicht am Sonntag mal in der Stube oder an Weihnachten oder an Ostern, ja. Und alles andere war ja kalt.
Ja.
Der Flur war kalt, das Dach war sowieso nicht ausgebaut. Ja. So, das heißt also, man kann dem Leitsatz, den du vorhin auch gesagt hast, never touch a running system, dem kann man ja gar nicht folgen, ja, weil die Lebensbedürfnisse und alles sich über die 100 Jahre verändert. Ja, die Bedürfnisse haben sich verändert und das System muss sich dem dann an, das alte System muss sich den neuen Anforderungen anpassen und dann kommt die Nasszelle dazu. Ja, das wird nicht wie bei meinem Urgroßvater und bei seinem Sohn, Da wurde mittwochs der Badeofen angemacht.
Das kenne ich noch. Ich kenne noch den Badeofen,
genau,
der gleichzeitig Heizquelle im Badezimmer war.
Pudelwarm, das war pudelwarm.
Ja.
Und das war mittwochs, weil es ja in der Werkstatt, man war staubig, ist ja ganz klar, Mittwoch und Samstag. Ja. Das war's.
Also ich kenne es nur samstags, aber das ist vielleicht der kulturelle Fortschritt in Deutschland.
Man hatte etappenweise, man hat das Wasser gespart.
Ja. Ja.
Und zuerst hat er gebadet. Das waren wir als kleine Kinder schon in der kleinen Zinkbütte. Da wurde mein kleiner Bruder in der Zinkbütte und dann kamen
wir. Also es kam so eine Kaskade, genau. Jung, alt, Männer, Frauen. Und ganz am Ende der Kaskade waren die schmutzigen alten Männer.
Zum Beispiel. Ja, kann sich heute keiner vorstellen. Ja. Wer es nicht erlebt hat. Naja, auf jeden Fall ist es eben dann so, dass wir dann, ich sag mal, nicht radikal dem Haus durch die Außendämmung einen nassen Pullover verschafft, ja, und komplett lauter Isoliergläser Smog im Wohnraum produziert und krank wird, sondern dass man versucht, ich sag mal, das alte System so weit wie möglich zu respektieren, wenn es zu vermeiden geht, den Dachausbau nicht umsetzt, sondern die Pufferzone im Dach lässt.
Eine diffusionsoffene oberste Geschossdecke, genau. Und ein gut durchlüfteter Dachraum.
Genau. Und dann natürlich das Treppenhaus. Ja, dass man das auch irgendwie als Pufferzone, als Klimazone nutzt. Ja, und dann die Räume, von denen man weiß, da will ich Behaglichkeit. Da mache ich jetzt schon ein Innenfenster, da mache ich jetzt schon ein Kastenfenster oder ertüchtige das Kastenfenster. Und dann empfehle ich immer, lebt mal 4 Jahreszeiten, ihr müsst es kennenlernen.
Ja.
Es ist von unschätzbarem Wert, wenn man die Vorbesitzer kennt und das Nutzerverhalten der Vorbesitzer, die Schwachstellen, mit denen sprechen kann. Es ist schade, wenn man niemand davon kennt und keine Information hat. Man muss es alles von null kennenlernen. Ja. Und deswegen sage ich immer, 4 Jahreszeiten wohnen, kennenlernen und dann könnt ihr durch Hinzufügung statt Eingriff, Charta von Venedig, könnt ihr dann durch Hinzufügung da ergänzen, nochmal ein Innenfenster, wo ihr glaubt, vielleicht im Kinderzimmer, ja, oder im, heute ist Homeoffice, ja, gang und gäbe, vielleicht im Büroraum. Und dann könnt ihr sukzessive das System nach euren Bedürfnissen erweitern, aber nicht von vornherein einen riesen Umschlag machen und das zudämmen. Das jetzt nur mal so zu der Bauphysik und zu dem, wie ich meine Menschen berate, die Frage stellend oder mit Fragen zu mir kommen. Weil das Fenster ist ja lustig, geht nur um Fenster, aber es ist ja das ganze System. Ja, und da ist das Fenster von unschätzbarer Bedeutung in dem System. Und natürlich abgesehen davon, dass man wissen muss, dass natürlich das Fenster, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Manko, wenn man als Restaurator kann man nicht mehr entspannt durch die Altstädte gehen, weil man hinter den Fassaden das ganze Elend sieht, was über Jahrzehnte stattfindet und die Fachwerkhäuser von innen nach außen verfaulen. Das ist ein jahrzehntelanger Prozess. Unter welchen Falschbehandlungen die leiden, ja, dass sie innen Glaswolle oder Steinwolle in die Wände Zentimeter dick, ja, und die Fenster sind immer böse. Alte Fenster sind böse. Ja, weil sie nicht das erfüllen, was der Nutzer möchte. Er will keine beschlagenen Scheiben, er will keine Eisblumen und deswegen sind die böse und weil sie böse sind, müssen sie raus.
Für mich ist es ja genau umgekehrt. Für mich sind ja die Fenster dann Parameter, wo man bauphysikalische Schwachstellen erkennt. Weil wenn sich ein Fenster an einer ganz bestimmten Stelle beschlägt, wenn dort Kondensatbildung stattfindet, dann weiß ich, es ist der Dampfdruck im Innenraum zu hoch. Und es ist ja viel besser, wenn ich das bei dem Fenster sehe und es ablesen kann, als wie wenn diese Kondensatbildung in der Mineralwolledämmung in der Wand. Und das Bild, das du vorher verwendet hast für die Wärmedämmung, der nasse Pullover, das finde ich ein sehr, sehr eindrückliches Bild. Denn ein Pullover ist ein guter Kälteschutz. Aber wenn der Pullover nass ist, dann ist es ganz, ganz schlimm. Und genau das passiert ja mit dieser durchfeuchteten Wärmedämmung. Ich war mal in Lüneburg und da hatten wir eine Stadtführung. In Lüneburg hätte ja die Altstadt, die war ja schon geplant, alles abzureißen. Und da war das Fachwerkhaus des Retters der Lüneburger Altstadt und der hat in sein Fachwerkhaus bei dem Balken über der Tür einen Spruch hineingeschnitzt und der war so schön: Gott schütze mich und alle, die hier hausen, vor Planern und Kulturbanausen.
Sehr gut.
Ja. Johannes, ich danke dir für das Gespräch. Es war großartig. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.